What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit Hyland.com.
Ich bin Urologe. Was denkst du da?
Jetzt mal ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
Neue Folge Pinkelpause. Hallo Chris.
Hallo lieber Jochen.
Ich freue mich sehr auf die Folge, denn heute haben wir nämlich mal, nachdem wir ja schon mal in irgendeiner Folge besprochen haben, dass es ja wohl auch irgendwo auf dieser Welt Urologinnen geben muss, ja, sind nicht so zahlreich, aber es gibt sie, haben wir heute jemanden als Gast, eine Urologe nämlich.
Und wir haben einen ganz besonderen Gast. Auf diese Folge habe ich mich ganz besonders gefreut, denn wir haben die Annika Biel zu Gast. Herzlich willkommen, Annika.
Vielen herzlichen Dank.
Und die Annika ist ja Urologin, Fachärztin für Urologie, aber eine ganz besondere. Die ist nämlich eine mobile, sie heißt ja auch Biel, eine mobile Urologin. Und zwar ist sie schon längere Zeit mit ihrer ganzen Familie, also mit Mann und Sohn, in einem großen, ja, umgebauten LKW, Wohnmobil, unterwegs und hat schon 26 Länder bereist und möchte heute, oder wir haben sie eingeladen, darf heute aus ihrem aufregenden, vielleicht auch langweiligen Leben auf jeden Fall berichten. Und ja, also ist ja irgendwie total spannend. Du hast eigentlich, Annika, wenn ich das so gelesen habe, eine klassische urologische Karriere hinter dir, bist Fachärztin für Urologie, hast verschiedene Zusatzbezeichnungen erworben, die wir so haben, medikamentöse Tumortherapie, Qualitätsmanagement, Sexualmedizin, Psychoonkologie, also schon das ganze ganzes Spektrum, was du da abdeckst. Und jetzt sitzt du gerade in Portugal. Im Wohnmobil genau. Und machst was?
Also heute mache ich gar nicht so richtig viel Spannendes, aber ja, wir sitzen ich bin gerade in Portugal in der Nähe vom Strand. Wir sind gerade frisch aus Marokko zurück, noch keine Woche wieder auf europäischem Festland. Und da haben wir unsere Wintermonate verbracht.
Oh, wie toll. Werden wahrscheinlich jetzt viele Zuhörer sagen. Dann nehmen uns mal von vorne an mit auf die Reise. Also wo hast du deine Ausbildung gemacht? Und vielleicht fangen wir erstmal mit dem ganz klassischen urologischen an und dann fangen wir mit dem Abenteuer an, wie sich das entwickelt hat.
Ja, auch Urologie ist ja immer ein Abenteuer, deswegen schließt sich das gar nicht so voneinander aus.
Ja.
Aber also ich bin auch Urologe mit Leib und Seele. Also auch wenn ich reisend bin, mein Herz bleibt immer urologisch. Ich habe nach meinem Studium habe ich in Recklinghausen angefangen an einer Klinik für Urologie, damals relativ groß. Und bin da ganz klassisch durch die urologische Weiterbildung gegangen. Ein Jahr habe ich noch Radiologie dazwischen geschoben, weil ich dachte, das ist für Nachtdienste oder für onkologische Fragestellungen immer ganz wichtig. Und da habe ich auch ganz viele Grundlagen für mich mitgenommen und bin dann aber wieder zurück in die Urologie, weil mir Urologie tatsächlich am besten gefällt.
Der Chris sagt, die Urologen sind und die Urologinnen, die sind, haben alle irgendwie, ich möchte jetzt nicht sagen einen an der Pfanne, aber sind spezielle Menschen. Würdest du das auch unterschreiben?
Hab ich das jemals gesagt, Jochen?
Ja, also ich,
du so legst ungefähr mir wieder Sachen in den Mund.
Sind spezielle Menschen.
Ich muss sagen, ich finde Urologen immer sehr besonders und zwar besonders nett und besonders empathisch.
Und besonders lustig, habe ich gehört.
Ja. Das glaube ich auch.
Und Sie sagen ja auch immer von Ihrem eigenen Beruf, es ist der beste Beruf der Welt. Würdest du das auch unterschreiben?
Absolut. Ich würde mich immer wieder für Urologie entscheiden. Es gibt kein anderes Fach, was mich so sehr begeistert als die Urologie. Also wenn ich mit jungen Studierenden spreche oder mit Studierenden, die gerade ihr Staatsexamen fertig haben und nicht genau wissen, was sie machen sollen, sage ich immer, macht Urologie. Das ist einfach toll. Man hat Kinder, man hat ältere Menschen, man hat Frauen, man hat Männer, man kann so viele Abzweigungen nehmen, man kann operieren, man muss nicht operieren. Also welches Fach kann das noch bieten?
Mhm. Wenn ich ja eine Zwischenfrage zu machen darf. Jetzt kommen ja dann auch natürlich auch Männer zu einer Frau, die Urologin ist. Das, wir haben ja schon mal gesagt, Chris, dass es nicht so viele Frauen gibt. Haben die denn am Anfang erstmal Berührungsängste?
Bei mir als Frau, ehrlich gesagt, glaube ich das nicht. Wir haben zum Beispiel auch öfter mal Sprechstunden, Spezialsprechstunden angeboten für erektile Dysfunktion. Und auch die habe ich abgehalten. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass da weniger Männer zum Beispiel gekommen sind, sondern dass das einfach ja für die ganz normal war. Und ich auch gar nicht so als Frau, glaube ich, wahrgenommen worden bin, sondern eher als Fachmann. Und deswegen ist das, glaube ich, gar nicht so das Problem, ob man Mann oder Frau ist.
Okay.
Jetzt, du hast eben gesagt, man kann viele Abzweigungen nehmen. Du hast ja eine ganz besondere genommen, oder ihr. Kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, wie kam denn überhaupt diese Idee auf Reisen zu gehen und dann eigentlich nicht mehr nur noch bei Bedarf zurückzukommen? Dein Mann ist auch im medizinischen Bereich tätig, ne?
Mein Mann ist OP-Pfleger, genau.
Genau. Okay, erzähl, das ist ja spannend.
Ja, ich habe heute da auch so ein bisschen drüber nachgedacht, als ich so das Gespräch schon mal so für mich im Kopf ein bisschen vorbereitet habe, wie das gekommen ist. Und ich kann ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau sagen, wie das gekommen ist. Ich glaube, der Beginn war einfach, dass ich festgestellt habe, neben meiner klinischen Tätigkeit, ich würde gern was renovieren, was Handfestes noch machen, was völlig abseits der Urologie ist. Und ich habe mir damals einen ganz alten, ganz schäbigen Wohnwagen gekauft und diesen Wohnwagen renoviert. Und damit sind wir dann einmal nach Amsterdam gefahren. Und ich habe ihn grün angesprüht, also er war ganz bunt, und sind dann versehentlich im Christopher Street Day in Amsterdam gelandet mit diesem Gefährt. Und es war eine so irre Situation, und da habe ich aber das Gefühl gehabt, irgendwie richtig lebendig zu sein, richtig zu leben. Mhm. Und das war so der Ausschlag, dass wir darüber gesprochen haben, wie schafft man das, sich in dem ganzen Alltag, den man ja hat, wie man es schafft, sich wieder lebendig zu fühlen. Und das war so der ausschlaggebende Punkt, wo wir angefangen haben, so einen Prozess in uns selbst zu entwickeln. Was lässt uns lebendig fühlen? Also wann habe ich das Gefühl, nicht einfach nur auf den Freitag oder auf den Urlaub hinzuarbeiten, sondern tatsächlich ja wieder das Leben zu leben, so wie ich es mir vorstelle. Und so dann, hat sich dann nach und nach entwickelt.
Dann war der Keimling gesetzt, und dann hast du mit deinem Mann darüber, habt ihr praktisch der Idee Raum gegeben, weil viele haben ja, klar, also immer wenn ich im Urlaub bin, habe ich die Idee, man könnte hier auch gut leben oder irgendwie so, ne, das ist ja, man muss ja dann halt so einen kleinen Setzling dann auch pflegen und dem Raum geben. Wie war das dann, oder wie lange hat das dann gedauert, oder wie ist das weitergegangen?
Also es hat sicherlich bestimmt noch mal anderthalb Jahre gedauert. Wir haben dann festgestellt, ein Wohnwagen ist überhaupt nichts für uns. Wir fanden das für uns als Familie sehr unpraktisch und haben dann über Zufall diesen LKW gefunden. Und der wurde ganz in der Nähe von uns verkauft. Und dann haben wir gesagt, okay, also wenn verrückt, warum dann nicht gleich ganz verrückt? Und wir kaufen jetzt einfach einen LKW und den bauen wir um. Und mit diesem LKW sind wir dann fast jedes Wochenende oder immer dann, wenn frei war, haben wir kleinere Touren gemacht und haben gedacht, okay, irgendwie gefällt uns das. Es ist alles sehr konzentriert, und doch hat man eigentlich mehr Platz, weil zum einen man hat keinen Ballast, und zum anderen, ich sage immer, wir haben den größten Vorgarten der Welt. Also wir haben nicht nur den Wohnraum, den wir im LKW haben, sondern überall da, wo wir stehen, haben wir einen Vorgarten, den wir nicht pflegen müssen, den wir einfach nur genießen können. Und das war so der nächste Schritt. Und von da haben wir dann gesagt, okay, dann machen wir das vielleicht mal ein Jahr, und haben dann uns darauf vorbereitet, das mal ein Jahr zu machen. Und während des Jahres haben wir festgestellt, okay, das macht so viel Spaß und es gibt so viele wundervolle Momente, die wir damit erleben. Das machen wir jetzt doch länger als ein Jahr. Und so haben wir das dann, so ist es begonnen und so hat es noch nicht aufgehört.
Jetzt können wir dich ja auch sehen. Das heißt, du sitzt jetzt im LKW. In welchem Zimmer?
Das ist hier unser Alleszimmer.
Also,
das ist, manchmal ist es Schlafraum, Arbeitszimmer, es ist ganz viel.
Wie sieht's denn also in so einem
LKW? Mann, Sohn und Hund sind jetzt spazieren.
Ja, ich glaube, dass die hier draußen am Strand sind, weil wir sind nicht alleine unterwegs, sondern befreundete Familien sind mit uns hier in Portugal. Ja. Und ja, die sind jetzt alle gerade unterwegs.
Wenn ich es richtig verstehe, habt ihr einen LKW umgebaut. Nehmt uns mal mit, wie sieht der aus? Wie ist der ausgestattet? Was ist da drin?
Ja, also es ist ein 7,5-Tonner. Wir haben insgesamt 9 Meter Länge, wovon 7 Meter die Kabine ist. Und eigentlich haben wir alles, was auch in einer normalen Wohnung ist. Wir haben ein Schlafzimmer. Mein Sohn hat einen kleinen Raum für sich, was er als Kinderzimmer nutzt. Der ist 9, der braucht auch ein bisschen Privatsphäre für sich. Wir haben ein Badezimmer mit Dusche. Wir haben eine kleine Küche. Wir haben eine 4 Meter lange Couch. Und wir haben noch ein Esszimmer.
Also, so
also alles, was man braucht.
Küche habe ich noch nicht gehört.
Das, guck mal, das ist wie bei stutzig. Dir, Jochen, eigentlich. Ne?
So ungefähr 20, zwischen 20 und 25 Quadratmeter kommt man da geht hin. Ist das so ungefähr so das?
Weniger.
Ich
glaube tatsächlich eher, okay. Sind wir so bei 17.
Okay. Und der Sohn, aber muss der nicht zur Schule?
Der Sohn muss zur Schule und muss er auch bei uns. Allerdings gibt es für reisende Familien eine Möglichkeit, über eine Online-Schule das Ganze machen zu lassen. Und je nach Zeitzone hat er jetzt morgens oder nachmittags Unterricht.
Bei euch? Oder online mit den Lehrern?
Über die Online-Schule, genau.
Das heißt, er ist online verbunden mit Klassenkameraden,
mit anderen
ja. Reisenden, die sind dann aber auch immer wiederkehrend. Das ist sozusagen eine ja. Online-Schule für Reisende und das ist im Prinzip ein Klassenverbund.
Genau, richtig. Und die Schüler sind halt ziemlich verstreut, also von den Philippinen bis nach Kenia. Manche sind ja auch dann zum, sag ich mal, Heimaturlaub in Deutschland, die Schüler alle vertreten und es ist ganz spannend. Nicht nur wir sind ja reisend, sondern die auch. Und wenn man dann mitkriegt, wo die überall sind, ist es schon ein schönes Gefühl.
Und Klassentreffen ist dann schwierig oder findet selten statt.
Ja, das sollten wir mal einführen. Ich würde gerne noch vielleicht mal Richtung Malaysia, da ist nämlich auch ein Kind. Also vielleicht könnten wir es dann dahin verlegen.
Wie viel Freunde habt ihr, die in den Kopf geschüttelt haben, als ihr losgefahren seid, die gesagt haben, seid ihr eigentlich bescheuert?
Die Reaktionen waren wirklich sehr unterschiedlich. Von super, dass ihr das macht, bis hin zu kann ich mir gar nicht vorstellen. Die meisten haben gesagt, toll, dass ihr das macht, aber für uns wäre das nichts. Und damit kann ich gut leben. Also es gibt nur ganz wenige Leute, die wirklich ja da extrem große Vorbehalte hatten und die sich zum Glück aber nicht bestätigt haben. Aber da waren nur ganz wenige. Aber die meisten haben gesagt, toll, dass ihr das macht, aber wir würden es nicht machen.
Ich muss noch mal kurz zu dem Unterricht zurückkommen vom Sohn. Das interessiert mich ja auch. Das heißt, ihr braucht immer irgendwo stabiles WLAN oder stabiles Netz. Das ist so eine Grundvoraussetzung in Schulzeiten, wenn er nicht gerade Ferien hat.
Ja, weitgehend. Also bei reisenden Familien gibt es da eine etwas großzügigere Auslegung, weil wir waren vor wenigen Wochen ja auch in der Wüste, in der Sahara. Und gesehen, da ist das Internet jetzt nicht so super stabil. Also es gibt tatsächlich auch Internet in der Wüste, aber es ist nicht so stabil. Und ich glaube, es wird nicht ganz so stringent gehandhabt wie in einer deutschen Schule, dass man wirklich jeden Tag da sein muss. Also wir versuchen das schon. Aber manchmal ist es nicht möglich. Und ja, das
darfst du dann auch notfalls selbst unterrichten? Ist jetzt 9, dann ist man in der dritten, vierten?
Genau, ist in der dritten Klasse. Ja, also wir haben ja Aufgaben auch da und dann muss er die trotzdem machen. Da hat er leider keine Chance, sich da durchzuwursteln, sondern dann muss er es machen. Und wenn wir im Sommer längere Zeit in Deutschland sind, dann geht er auch ganz normal in die Schule. Und ja, also er lernt halt zwei Welten im Grunde kennen.
Und wie lange seid ihr jetzt schon unterwegs? Wann war der erste oder wann seid ihr zum ersten Mal los?
Ja, also es sind jetzt schon tatsächlich, mittlerweile glaube ich der dritte Winter, den wir unterwegs sind. Wow. So ganz genau kann man das nicht sagen, weil das ja so ein fließender Übergang irgendwas ist. Wir haben jetzt kein festes Startdatum, sondern es war einfach ein fließender Übergang.
Habt ihr denn für euch eine feste Route festgelegt oder fahrt ihr sozusagen in die Sonne hinein und guckt mal, wo es euch hintreibt? Oder kommt ihr auch regelmäßig zurück nach Deutschland für eine gewisse Zeit, um hier zu sein? Ja. Wie ist eure Planung da?
Genau, also eine Planung haben wir meistens nicht. Wir sind so ein bisschen wie die Zugvögel. Wir mögen den Winter nicht so gerne, vor allen Dingen dieses Graue und Usselige, das liegt mir gar nicht. Und deswegen sind wir auf jeden Fall die Wintermonate weg. Im Sommer ist es so, dass wir häufiger nach Deutschland mal zurückkommen, weil ich dann eben auch noch mal als Honorarärztin arbeite, um einfach auch den Anschluss, den urologischen Anschluss nicht zu verlieren. Also das ist mir auch ganz wichtig. Also ich mache zum Beispiel auch ganz viele Fortbildungen, um einfach immer noch up-to-date zu sein. Und ich mag das einfach auch wieder für eine gewisse Zeit, in eine Klinik reinzukommen oder in eine Praxis reinzukommen, um auch wieder im urologischen Team zu arbeiten.
Honorarärztin, erzähl mal, wie geht das? Das heißt, du bist bei einem Portal angemeldet und sagst dann da, ich bin jetzt im Juni, den ganzen Juni bin ich da. Gibt es da eine Klinikstelle für mich? Gibt es eine Praxisvertretung oder wie suchst du das aus oder wie funktioniert das?
Genau, also bislang, das Portal schickt immer mal wieder Angebote und ich gucke dann, was mich interessieren könnte. Ich mache keine Kurzeinsätze, sondern tatsächlich alles so ab 4 Wochen ungefähr. Es verschiebt sich manchmal, aber ich mag das dann gerne, wenn man dann im Team ist, dass man da einfach auch ein bisschen länger ist und dann auch wieder Teamwork macht. Bislang waren die Einsätze sogar noch länger. Also ich habe die Einsätze zwischen 3 und 5 Monaten gemacht. Das war tatsächlich schön, um wieder auch urologisch zu arbeiten und einfach auch mal wieder das Gespür so für Patienten auch zu bekommen. Auf der anderen Seite war es dann auch schön, als die Zeit wieder vorbei war und man dann einfach wieder Richtung Sonne konnte.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich bin ja auch so ein halber Aussteiger, so ein Mini-Aussteiger. Ich habe ja auch meine Praxis verkauft mit 50 und bin jetzt so einfach freiberuflich tätig in der Urologie unterwegs und mache auch Vertretungen und verschiedene Sachen, Beratungstätigkeiten und halt auch diese Podcast und Bücher und so weiter. Und wenn man das einmal diese Freiheit geschnuppert hat, gibt es kein Zurück mehr. Das muss man ganz klar sagen. Also ich könnte nie wieder in eine Vollzeitstelle in der Klinik oder in der Praxis zurück. Das ist für mich unvorstellbar. Ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber das...
Ja, also ich muss auch sagen, so viel an Lebensqualität, was man gewonnen hat, dadurch, dass man dass man das Leben einfach für sich selbst so gestalten kann, halte ich auch für mich im Moment nicht vorstellbar, dass ich wieder in eine Vollzeitstelle in eine Klinik gehe. Also da würde ich lieber auf Gehalt verzichten und dann lieber weniger Stunden arbeiten, als nochmal diese Lebensqualität aufzugeben. Also da kann ich dich absolut verstehen.
Und kann dein Mann das auch so machen wie du? Gibt es da auch diesen Bedarf, Bedarf zurückzukehren? Oder wie macht er
das? Ja, der ist ja OP-Pfleger. Und also auch gerade im pflegerischen Bereich wird ja ganz viel an Personal gesucht. Und deswegen auch da, wir gucken immer, dass unsere Einsätze parallel zueinander sind, damit einfach auch die Kinderbetreuung gewährleistet ist. Aber ich glaube, für uns beide ist es ganz schön, wenn wir einfach auch nochmal neuen Input haben. Und ja, das genießen wir, glaube ich, auch für die Zeit, die wir dann in den Einsätzen sind, einfach wieder in einer Klinik zu sein. Und ich glaube auch, dass, also zum einen profitiere ich natürlich selber davon, weil ich mehrere Kliniken sehe und einfach auch sehe, was wo gut gemacht wird oder was wo anders gemacht wird. Und zum anderen, glaube ich, profitieren die Kliniken auch von mir, weil ich eben schon einiges gesehen habe und da auch die ein oder andere Idee eben reinbringen kann, was vielleicht aus anderen Kliniken importiert werden kann.
Du hast ja, oder ihr habt ja viele Länder bereist. Hast du ein Land, was dich besonders fasziniert hat?
Ja, tatsächlich. Also unser liebstes Land, glaube ich, ist immer noch Malta. Malta finde ich wunderbar, ganz toll. Mit sehr arabischem Einschlag, aber mit britischer Höflichkeit. So das Zusammenspiel hat mich unheimlich fasziniert und wir sind jetzt quasi frisch aus der Sahara und das war einfach auch magisch, das kann ich nicht anders sagen. Also es gibt viel in Marokko, was vielleicht auch nicht so schön ist, aber es gibt einfach auch Stellen, die sind wahnsinnig schön und die Herzlichkeit der Menschen beeindruckt mich tatsächlich in ganz vielen Ländern.
Da kann ich auch direkt mal auf euren Instagram-Kanal hinweisen. Der ist nämlich auch, der zeigt das schon sehr schön, was da für Eindrücke gibt. Findet man unter mo_biel, richtig?
Das ganz ist, genau. Und ja, Biel mit IE.
Genau. mo_biel, BIEL. Lohnt sich auf jeden Fall da reinzugucken. Familie auf Abwägen auch genannt. Fühlt sich das auch so an? wie ein Abweg oder wie fühlt sich das so an? Oder ist das jetzt nochmal das neue Normal geworden?
Ich glaube,
oder fühlt es sich noch so ein bisschen wie, ja.
Also Familie auf Abwägen, heißt der Account eigentlich deshalb, weil so viele von außen sagen, dass das nicht der richtige Weg ist. Aber für uns selber fühlt sich das halt ganz richtig an und deswegen heißt es auf Abwägen einfach, um das so ein bisschen sarkastisch mit aufzunehmen. Mhm. Aber für unsere Familie ist es im Moment auf jeden Fall das Richtige. Mhm. Ob es in ein paar Jahren noch so sein wird, wird sich zeigen. Also ich will mich da gar nicht irgendwie festlegen, wir machen das noch so und so viele Jahre oder eben nicht. Solange es sich gut anfühlt, werden wir es machen und wenn es sich irgendwann nicht mehr gut anfühlt, dann werden wir eine neue Lösung finden.
Es ist ja auch erstaunlich, dass immer Menschen, die außerhalb stehen, immer die besten Ratschläge haben und auch immer wissen, was nicht geht. Also auf die sollte man eigentlich in der Regel auch nie hören.
Ja, ich habe mir dafür tatsächlich überlegt, weil man dann ganz am Anfang, wenn man das so macht und alle sagen, oh, vielleicht, ihr seid so mutig oder ich würde es nicht machen und so, dann kommt man natürlich ins Überlegen. Aber mittlerweile habe ich einfach festgestellt, dass meine Grenzen nicht die Grenzen der anderen Leute sein müssen und umgekehrt. Und was für die anderen Leute eine Begrenzung ist, ist vielleicht für mich der Zaun, wo ich drüber springen möchte. Und das einmal so verstanden zu haben, das hat mich auch im Kopf viel freier gemacht. Mhm.
Ich habe jetzt diese Erfahrung nicht, dass die Leute irgendwie sagen, mein Weg sei der falsche, sondern ich kriege oft dann Bestätigung mit dem Zusatz, ja, finden wir toll, aber ich könnte das nicht. Dann ist immer so direkt die Selbstbegrenzung mit integriert, weißt du? Dann, ja. Ja, also ich habe einfach...
Das ist eigentlich spannend. Ja. Ja, dass so viele Leute die Grenze für sich so eng setzen.
Ja. Apropos eng. Ich muss nochmal, dieser LKW fasziniert mich ja. Ich stelle
Jochen ist wieder, ja, du mit deinem VW Käfer, ne?
Meine Familie besteht ja auch aus 3 Personen. Und ich stelle mir vor, das auf 15 Quadratmeter runterzubrechen, Tag ein, Tag aus. Könnte ich mir vorstellen, dass es auch hier und da mal Spannung gibt. Wie organisiert man das Familienleben, dass es dann doch harmonisch bleibt auf so engem Raum? Oder man hat ja wahrscheinlich die Weite im Land dann wahrscheinlich. Ne? So, man geht raus an den Strand.
Ja, zum einen glaube ich, haben wir tatsächlich mehr als diese 17 Quadratmeter, die wir haben, weil wir einfach viel draußen sein können. Mhm. Zum anderen haben wir jetzt festgestellt, es ist völlig egal, wir haben vorher in einem Haus mit 240 Quadratmetern gewohnt. die Streitpunkte bleiben die gleichen. Und es ist völlig egal, man nervt sich manchmal auf 240 Quadratmetern an und man nervt sich manchmal auf 17 Quadratmetern an. Und deswegen, es bleibt gleich. Auch die Streitfrequenz bleibt gleich.
Täglich?
Nee, täglich. Das konnte ich nicht. Ja. Das könnte ich, glaube ich, gar nicht gut. Nee, aber man lernt einfach auch eine gewisse Gelassenheit.
Dann noch eine andere Frage. Entbehrst du etwas? Also sei es mal eine Badewanne oder sei es mal einen besonderen Kaffee aus einer schönen, guten Espressomaschine. Keine Ahnung. Gibt es
wir haben bis jetzt nur das Positive. Jetzt muss man mal richtig die Nachteile, was dir so richtig auf den Sack geht.
Gibt es so Dinge, wo du sagst, oh Gott, da hätte ich jetzt mal Lust, das ist eigentlich schön. Oder gibt es so Entbehrlichkeiten? Ja, sagt man das, Entbehrlichkeiten?
Ich überlege gerade mal. Wenn ich zum Beispiel für Vorträge in Deutschland bin und da in einem Hotelzimmer bin, dann, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt aus klimapolitischen Gründen sagen darf, aber dann dusche ich bestimmt 30 Minuten total warm. Und das ist für mich absoluter Luxus geworden, dass man so viel warmes Wasser zur Verfügung hat für so lange Zeit, wie man eben haben möchte. Wir haben kein Problem mit Strom, wir sind sehr gut mit Solar versorgt, aber das Wasser ist natürlich endlich. Und das ist eben was auch zum Beispiel für meinen Sohn ganz selbstverständlich ist, dass man auf seinen Wasserverbrauch achten muss. Und er eben auch, wenn er bei seinen Großeltern zum Beispiel ist, da immer ein Auge drauf hat, wie viel Wasser wird gebraucht, wie viel Elektrizität wird gebraucht. Das sind einfach so Dinge, die lernt er jetzt von der Pike auf.
Das heißt, ihr habt Solar auf dem Dach?
Ja, wir haben 4 Solarmodule aus dem Hausbau auf dem Dach.
Und das reicht?
Also das reicht.
In Marokko reicht ja.
Ja.
In Recklinghausen also nicht.
Aber es reicht auch in Recklinghausen, sogar im November noch.
Okay.
Aber also weil es einfach vier sind, ne? Und so viel Strom braucht man dann in einem LKW doch nicht. Aber in Marokko sind morgens um 10 sind die Batterien alle voll.
Habt ihr denn auch schon mal was richtig Blödes erlebt? Also jetzt abgesehen von, natürlich hat man mal eine Panne oder man hat mal keinen Strom oder irgendwie kein Wasser oder irgendwas. Aber was Gefährliches vielleicht? Irgendwelcher Form bedroht worden oder irgendwas?
Also
gefährliche Situationen im Straßenverkehr oder irgendwas, was richtig Doofes erlebt?
Also tatsächlich so richtig Gefährliches zum Glück nicht. Und wir sind auch die ganze Zeit über gesund geblieben. Also auch da gibt es keine irgendwie schlechten Erfahrungen mit zu wenig ärztlicher Hilfe oder sowas. Das Gefährlichste passiert eigentlich immer in einem im Kopf selber. Das hat auch, glaube ich, mit den eigenen Limitationen zu tun oder mit den Ängsten, die andere Leute auf einen projizieren und die man dann aufnimmt. Wir waren in einer Situation, jetzt auch in Marokko, an einem ganz einsamen Ort, wo wir kein Internet hatten. Wir hatten keine Telefonverbindung mehr. Und wir waren da zwischen den Bergen, haben aber wollten eigentlich auch nicht mehr weiterfahren, weil das nachts Weiterfahren in Marokko auch nicht so einfach ist. Und sind dann da zwischen zwei alten Erzminen, die mittlerweile geschlossen waren, stehen geblieben. Und da merkt mein Mann und ich einfach, dass wir schon irgendwie Ängste hatten. Was ist denn jetzt, wenn uns jetzt jemand überfallen würde oder so, ohne Telefon, ohne, dass wir irgendjemandem Bescheid gesagt haben. Wir sind da fast versehentlich hingeraten und haben uns einfach auf der Fahrt überlegt, oh, das wollen wir jetzt noch machen, und hatten aber niemandem Bescheid gesagt. Und da merken wir, wieso die Ängste in uns hochgekrochen sind, obwohl es war einfach nichts. Ne? Es waren halt verlassene Dörfer, wo noch ein paar Restfamilien gelebt haben, aber trotzdem war das Gefühl ganz, ganz komisch und es ist überhaupt nichts passiert. Aber diese Ängste, die man uns tatsächlich auch immer mitgibt, hat man dann so internalisiert, dass wir dann tatsächlich Angst bekommen haben und wir uns am nächsten Morgen ein bisschen über uns selber kaputt gelacht haben und gedacht haben, also einfach nur rumgesponnen. Ja, aber tatsächlich passiert ist zum Glück noch nichts.
Habt ihr euch gegenseitig so ein bisschen hochgeschaukelt dann?
Tatsächlich, genau. Und dann, wenn man weiß, und man kann noch nicht mal jemanden anrufen und irgendwie war das Gefühl dann so mulmig, dass man auch vermeintlich ja völlig normale Dinge irgendwie für sich selbst dann zu was ganz Spinnerten hochstilisiert. Ja, und dann kommt man in so einen Teufelskreis.
Und was vermisst du in Deutschland am meisten? Also sagen wir mal, sind es jetzt irgendwelche geregelten Tagesabläufe, die du vermisst, feste Strukturen, das soziale Netz, irgendwas, was du, wo du sagen würdest, ach, das ist jetzt was, den Preis mussten wir bezahlen für unser Abenteuer?
Also feste Strukturen haben wir auch tatsächlich hier. Wir haben auch hier eine Art Alltag, der unterscheidet sich vielleicht so ein bisschen von anderen Alltagen, aber feste Struktur haben wir hier auch. Was ich natürlich vermisse, sind Familie und auch Freunde. Einfach mal rübergehen und auf einen Kaffee irgendwo Hallo zu sagen und so, das wäre natürlich schon schön. Das ist der Preis, den wir dafür bezahlen müssen. Auf der anderen Seite haben wir durch die Reise tatsächlich so viele neue Kontakte kennengelernt. Das hätte ich niemals für möglich gehalten. Weil auch die Sorgen, die andere uns entgegengebracht haben, war immer, ja, ihr werdet ganz vereinsamen oder auch euer Sohn wird total vereinsamen, weil er ja keinen Freundeskreis mitnehmen kann. Und da kann ich jetzt sagen, das ist genau das Gegenteil ist eingetreten, weil man lernt einfach durch diesen Lebensstil so viele Menschen kennen. Und das habe ich vorher noch nicht gehabt, also dass man überall in jedem Land irgendwie noch Freundschaften schließen kann. Das war für mich jetzt in der Masse tatsächlich auch neu.
Wo wart ihr denn überall? Das hatten wir auch gar nicht besprochen. Macht ihr dann so eine Rundroute, wenn ihr so einen Term unterwegs seid, oder fahrt ihr so sternförmig los und dann, oder guckt ihr mal, wo es euch hintreibt? Wie haben wir uns das vorzustellen? Haben wir noch gar nicht.
Also meistens gucken wir nach dem Wetter. Und gucken, wo es warm ist und wo die Sonne scheint. Und da fahren wir dann hin.
Also tendenziell eher nach Süden als nach Skandinavien, oder?
Ganz genau, genau. Wir haben zwar auch Freunde, die haben sich mittlerweile in Nordschweden oberhalb des Polarkreises ein Haus gekauft. Und die besuchen wir sicherlich auch mal. Aber da den ganzen Winter zu verbringen, könnten wir uns jetzt tatsächlich nicht vorstellen, wobei auch die beeindruckende Bilder schicken. Mhm. Wir tendieren dann doch tatsächlich eher in den Süden.
Sag mal, reisende Familien, wo du eben gesagt hast, es gibt so tatsächlich eine Online-Schule dafür. Mhm. Ist uns das einfach nur nicht so bewusst, dass es ganz schön viele von so reisenden Familien gibt? Oder gibt's, kannst du das einschätzen? Also ist die ich nenne es jetzt mal, also gibt es da mehrere in Deutschland? Machen das viele?
Ja, ich glaube, also viel ist immer relativ, mhm. aber wir sind jetzt vernetzt mit ungefähr 250 anderen Reisefamilien.
Deutsche oder international?
Genau.
Deutsche.
Deutsche, mhm. Deutsche, Österreichische Schweiz, also deutschsprachige Reisefamilien. Mhm. Natürlich in der Gesamtzahl aller Familien ist das immer noch gering, aber ich glaube, die Vernetzung ist relativ groß bei den reisenden Familien, weil wir uns halt auch immer wieder treffen und die Kinder sich auch immer wieder treffen. Also auch da gibt es eben einen großen Freundeskreis.
Mhm. Ich muss jetzt wieder auf die Urologie zurückkommen.
Sehr gerne.
Wie machst du das? Sagst du dann, weißt du vorher schon, ich werde dann und dann wieder arbeiten oder macht ihr das dann, wenn das Geld ausgeht oder wenn einfach wieder beide Lust haben zu arbeiten? Wann geht's zurück? Oder ja, wie weit muss man da im Voraus planen, um so eine Stelle dann wieder zu kriegen? Und
ja, also so richtig geplant ist es immer nicht. Also jetzt weiß ich, dass ich Mitte April zurückkomme und für 3 Monate in Deutschland arbeite und mhm. das weiß ich jetzt seit ungefähr 4 Wochen. Mhm. Manchmal ergibt sich das auch kurzfristiger, manchmal ist es etwas langfristiger. Diesmal, ja, das ist für uns immer auch relativ gut zu wissen, eigentlich früh zu wissen, weil wir ja so ein bisschen unsere Route dann wieder Richtung Deutschland planen müssen. Mhm. Aber manchmal ergibt sich auch was ganz kurzfristig. Letztes Jahr zum Beispiel hat sich das innerhalb von 3 Tagen entschieden. Und da haben wir uns dann aufgeteilt. Also ich bin dann vom nächsten Flughafen aus schon nach Deutschland geflogen und habe dann schon angefangen zu arbeiten, während mein Mann mit LKW und dem Kind dann langsam hinterhergekommen ist. Mhm. Also manchmal, man muss halt flexibel bleiben oder man darf flexibel bleiben. Mhm. Und ja, dann muss man aber dann eben kurzfristige Lösungen finden.
Ist Telemedizin für dich ein Thema?
Habe ich noch nicht wirklich ausprobiert. Wahrscheinlich schon. Also ich wäre da nicht abgeneigt, aber ich kann mir das noch nicht so ganz genau vorstellen, weil manchmal ist ja das, wenn man den Patienten dann sieht oder auch mal irgendwie die Hand schüttelt, einfach nur, um zu sehen, wie ist die Kraft, oder da gibt es einfach so ein spezielles Gefühl, würde ich denken. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich das schaffe, das alles aufzunehmen, wenn ich den Patienten nur über Bildschirm sehe. Mhm.
Also das ist ja tatsächlich ein großer Baustein meiner neuen Freiheit, dass ich halt auch viel über Telemedizin von überall auf der Welt machen kann. Und das ist tatsächlich auch eine neue Freiheit. Also
ja.
Ich finde das gut, weil wir natürlich da genau die Leute auffangen, die durch das System in Deutschland halt keine schnellen Termine zur Beratung kriegen, Zweitmeinung brauchen und solche Sachen. Das wird schon dankbar aufgenommen. Also kann ich dir eigentlich nur empfehlen.
Okay, ja, es klingt auf jeden Fall auch super spannend. Ich kenne das ja auch von den Dermatologen, die machen das ja auch.
Ja, hatten wir, glaube ich, letzte Woche eine Folge, ne? Der Intimarzt, oder vor 2 Wochen, genau.
Mhm. Ja, über und die deswegen, ich glaube das auch, dass das die Zukunft ist. Also es wird irgendwann nicht mehr ohne Telemedizin einfach funktionieren. Also gerade wenn man auch in die unterversorgten Bereiche mal hineindenkt, da glaube ich, ist noch ein riesiges Potenzial.
Das heißt, alle Urologen werden durch die Gegend fahren? Oder
ich kann es nur empfehlen.
Oder zu den Leuten hinfahren. Das habe ich auch schon mal überlegt, tatsächlich. Ne? Also sowas auszubauen, gibt es ja auch schon. Es gibt ja zum Beispiel den von Krankenkassen, so einen Bus. Oder ich glaube auch die Deutsche Bahn hat so einen Bus, wo dann Ärzte halt im Bus zu Leuten hinfahren in abgelegene Dörfer. Und da dann halt in dem Bus in Behandlungskabinen dann halt eine medizinische Versorgung anbieten. Also
ich sehe schon, weil Chris rattert es gerade in seinem Kopf, baut er gerade schon seinen eigenen Bus zusammen. Ja.
Nee, den habe ich ja gerade erst gekauft. Der wird jetzt nicht zu einer urologischen Praxis umgebaut.
Hilfestellung gebe ich gerne. Ein bisschen Ausbauerfahrung haben wir.
Ich denke, wir werden uns auch mal persönlich austauschen, genau. Bücher schreibst du auch noch, habe ich gesehen.
Ja, selten, aber manchmal mache ich das. Ja, tatsächlich habe ich bislang erst 2 Bücher geschrieben, 2 Kinderbücher, mit medizinischem Hintergrund. Und das ist tatsächlich auch nur entstanden, weil wir auf Reisen waren. Mhm. Mir war das so, als ich gearbeitet habe, war mein Kopf einfach voll mit den Dingen, die halt zu tun sind. Ne? Ich bereite die Tumorkonferenz vor oder die Visite oder denke noch über einen Patienten nach. Und es hat mich tatsächlich einige Wochen auf dieser Reise gekostet, bis ich all das abgelegt habe vom Kopf her. Und dann, als ich aber vom Kopf her frei war, dann war ich auf einmal kreativ und konnte Dinge machen, auf die ich Lust hatte oder wo ich denke, okay, das könnte irgendwie noch für jemanden hilfreich sein. Und aus diesem Grund sind halt diese beiden Kinderbücher entstanden.
Die dürfen wir in den Shownotes verlinken, oder?
Klar, gerne.
Und dann verlinken wir auch noch die Dokumentation. Ich glaube, im Fernsehteam hat euch mal begleitet. ZDF, sagtest du, ne?
Ja, richtig.
Müsstest du noch raussuchen, Jochen, genau.
Suchen wir da raus. Da gibt es
eine schöne Doku noch dazu.
Da kann man dann auch mal in euren LKW reinlupen. Das ist noch der alte, der in der Reportage war, ja? Also das ist, beziehungsweise genau. Das ist der aktuelle.
Wir haben nur einen.
Genau, das ist der alte und der aktuelle sozusagen, ja.
Okay. Ja, ganz genau. Auf Instagram sieht man auch so eine kleine Roomtour, das ist klein, aber doch groß ist.
Okay.
Sehr schön.
Was steht
ich
heute
das
noch
Gefühl,
an?
Wir werden hier nochmal einen Follow-up machen nach einer Zeit. Ihr lasst euch erstmal weiter treiben oder bis April, ne? Dann gibt es erstmal jetzt nach Deutschland und dann im Sommer, Herbst wieder geht es wieder los.
So. Genau, geplant ist so, am 1. Juli, grober Plan ist erstmal Richtung Osten. Und dann mal gucken. Oh. Aber Pläne sind ja immer dafür da, umgeschmissen zu werden.
Ja, Richtung Osten kommt man natürlich derzeit nicht so weit, ne?
Ja, es kommt drauf an. Also wir wollen, der grobe Plan ist erstmal Richtung Türkei und von da aus gucken, wie weit man weiterreisen kann.
Also Südosten,
Wir gucken natürlich auch immer, dass wir jetzt keinen gefährden oder so. Ne? Also das ist bei allen Reisen ist das, finde ich, immer schon wichtig, dass man dann eben guckt, wie es lokal ist. Und
Sehr, sehr schön.
Eine ehrliche gute Antwort. Reise.
Gibt es noch mal einen zurück in ein? Gibt's noch mal einen zurück in ein rein deutsches Leben?
Weißt das ist die Frage, was rein deutsch ist.
Das Leben von Chris.
Ein sesshaftes Leben in Deutschland, sagen wir mal so.
Ich möchte da ganz ehrlich mit vielleicht drauf antworten. Ich persönlich könnte mir vorstellen, zu reisen, bis ich irgendwo vom LKW falle. Aber wir haben halt einen 9-jährigen Sohn und irgendwann wird er Teenager und dann müssen wir einfach nochmal neu verhandeln. Mhm. Also wichtig ist mir, dass es uns allen gut geht und dass es nicht einfach nur meine Idee ist oder mein Leben, sondern wir müssen halt eben auch gucken, wie es unserem Sohn geht. Und ja, je größer er wird, desto mehr Mitspracherecht hat er und dann müssen wir nochmal neu verhandeln.
Aber ihm gefällt es ganz gut, glaube ich, ne?
Im Moment gefällt es ihm gut, ja.
Das kann ich mir richtig vorstellen in dem Alter.
Sehr, sehr schön. Annika, das war eine super interessante Folge mit dir. Und
vielen herzlichen Dank für die Einladung. Fand super spannend.
Was steht noch an heute?
Grillen.
Ah, selbstgefangene Fische?
Leider nicht, aber wir wollen ein bisschen marokkanisches Essen machen. Die Familien, mit denen wir gerade hier sind, die haben wir auch schon in Marokko getroffen. Mhm. Jetzt wollen wir so ein bisschen marokkanischen Revival-Abend machen.
Ach, ja. Aber du hast ja schon gesagt, dass du nicht kochen kannst, ne?
Nee, deswegen muss gegrillt werden.
Okay.
Da kann eigentlich nichts schief gehen.
Chris, würdest Jochen. Du mit mir auch auf Reisen gehen?
Wir beide.
Ich kann mir das richtig vorstellen. Wir vor unserem LKW, wir grillen selbstgefangenen Fisch, trinken eine Dose Bier.
Aber wir kaufen uns einen Wohnwagen für deinen Käfer und dann, ich stelle mir das wildromantisch mit dir vor.
Das war eine schöne Geschichte. Wir wünschen euch eine gute Reise.
Ja.
Und
gute, gemütliche
wieder.
Heimreise.
Vielen Dank.
Okay.
Alles Gute.
Und hoffentlich bis bald mal im echten Leben.
Jo.
Ja, bestimmt. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Ich bin Urologe. Was denkst du da?
Jetzt mal ganz, ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Hyland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Hyland, intelligent content solutions for innovators everywhere at Hyland.com.